Backspin. Podcast.
Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Backspin Podcast. Mein Name ist Emma und ich habe heute, wie immer, einen ganz wunderbaren Gast bei mir eingeladen, auf den ich mich schon seit langem freue, weil so langsam füllt sich mein The Orsons Interview Quartett hier. Ich bin jetzt bei 3 von 4. Herzlich willkommen, Kars.
Was geht ab, was geht ab?
Ja, wir sind heute aber nicht hier, um über die Orsons zu reden, sondern über dein neues Album Flügelschlag, was jetzt sehr bald rauskommt. Aber ich dachte mir, bevor wir darüber reden, einmal ganz kurz einen Rückblick zu deiner Musik, die du bis jetzt gemacht hast. Zwar ist mir da aufgefallen, ich habe ja während der Recherche mir so einmal nochmal alles von dir angehört, von vorne bis hinten. Und
sorry.
Ist das, das ist okay. Hatte ich schon schlimmere Interviewvorbereitungen, ehrlich gesagt.
Okay.
Mir ist aufgefallen, du hattest ja früher so immer so krass diesen positiven Vibe-Modus und wolltest ja auch immer, dass ja die Leute, die deine Musik anhören, eben was Positives anhören. Und ich hatte so ein bisschen das Gefühl, dass Schneeweiß, da so ein Song, der auf einem Orsons-Album drauf war, auf dem Orsons Island-Album, dass das so ein Knackpunkt war. Lieg ich da richtig?
Ja, auf jeden Fall.
Wie kam denn das bei dem Song, dass du da gesagt hast, okay, ich habe jetzt auch mal Bock, ein bisschen was Melancholischeres zu veröffentlichen?
Das ist eine gute Frage. Im Endeffekt das Leben, ne? Es sind so viele Sachen passiert, die mich dazu inspiriert haben, ne? Also viele, viele Sachen sind passiert über die Jahre. Man wird älter, man wird erfahrener. Was laber ich? Sorry.
Alles gut.
Du hättest mich... Im Vorgespräch hat mich immer, an die Zuhörer jetzt, ne, immer gewarnt und so, vielleicht reden wir über dies und das und so. Aber du hast mich nicht gewarnt, dass wir über Schneeweiß reden.
Oh Gott, sorry.
Jetzt hast du mich total auf den falschen Fuß erwischt. Nein, Spaß. Ich weiß auch nicht. Es war einfach so eine depressive Phase, sag ich mal, ne, in der ich, oder dessen Finale dann eigentlich Schneeweiß war, ne, wo ich dann den Song geschrieben habe, war das eher der... wie so ein Abschluss mit dieser depressiven Phase. Und es gab Phasen davor, wo ich es nicht wahrhaben wollte, dass ich schon trauriger geworden bin und sowas, ne? Wegen diverser Schicksalsschläge und Erfahrungen. Und ja, der Song hat es dann irgendwie so zusammengefasst. Und ja, das kann man schon fast so sagen, ne? Dass ich danach eigentlich nicht mehr so viel positiv strahlende Musik gemacht habe.
Also es war auf jeden Fall danach nicht mehr so krass zentral, würde ich jetzt sagen, wo es ja davor schon immer sehr so, ich bin hier irgendwie der Held der Liebe. Aber ja, wie gesagt, ich fand es einfach nur so ein bisschen spannend zu sehen, dass das so ein bisschen so ein Knackpunkt war. Auf deinem neuen Album ist es ja auch auf jeden Fall so, dass du auch sehr viel verschiedene Themen da ansprichst, sehr viel verschiedene Gefühle. Du hast ja selber in deinem Post im Oktober, wo du so das Album ein bisschen angekündigt hast, hast du gesagt, dass du so ein sehr ambivalentes Verhältnis jetzt zu deinem neuen Album hast. Wie sieht es denn jetzt heute aus? So, ich meine, das Release ist jetzt nicht mehr lange hin. Bist du jetzt inzwischen einfach happy, dass es bald rauskommt, oder ist immer noch so dieses ambivalente Verhältnis?
Ja, es ist genau dieses ambivalente Verhältnis immer noch, und ich bin sehr froh, dass es rauskommt und ich mich nicht mehr so lange damit beschäftigen muss, ehrlich gesagt. Weil es fickt schon sehr meinen Kopf alles. Ne? Ich dachte, ich verarbeite das und ich kann das dann, ist 3 Jahre später, ist es ja jetzt, ne, alles irgendwie viel kaltschnäuziger dann besprechen und mitteilen, ne, aber ich habe gemerkt, es ist immer noch crazy schmerzhaft und es triggert mich eher so, als dass ich irgendwie schon komplett darüber hinweg wäre oder sowas. Also man kann über sowas ja eigentlich wahrscheinlich nie so richtig hinwegkommen, aber es ist schon echt eine andere Nummer so. Als alle anderen Releases bisher, auf jeden Fall.
Mhm. Ja. Bevor wir gleich noch ein bisschen mehr über das Musikalische sprechen, wollte ich einmal mit dir über das Artwork sprechen. Und zwar, also der Titel von dem Album ist ja Flügelschlag. Und man sieht auf dem Artwork auf jeden Fall erstmal ziemlich viel, aber sehr zentral ja dieses Wesen mit diesen vielen Augen. Ich konnte es nicht so ganz zuordnen, was genau das darstellen soll. Vielleicht magst du das einmal erklären.
Das ist so ein biblisch akkurater Engel. Das war so ein...
Ah!
Hast du das mal mitbekommen? Das war mal so ein Trend vor ein, zwei Jahren.
Stimmt,
oder sowas.
Ja.
Haben da Leute biblisch akkurate Engel angefangen zu malen und das war so voll faszinierend, ne? Weil man immer diese Klischeebilder hat von Engeln hier, so wie auf meinem Pullover.
Ja.
Und die in der Bibel sind die halt total abgefahren dargestellt, ne? Und angsteinflößend dargestellt und das hat mich halt fasziniert und als wir das Albumcover gesucht haben, kam dann dieses Bild zu uns und ich fand das sehr, sehr treffend irgendwie.
Hast du das selber gemalt, das Cover? Oder von wie ist das entstanden?
Nee, tatsächlich nicht. Wir haben ganz viele Cover ausprobiert. Und irgendwie waren es die alle nicht. Ich glaube, wir hatten so 10, 12 verschiedene Versionen, die alle irgendwie cool waren, aber nichts hat so richtig getroffen. Und dann kam irgendwie AI-Dinger raus, DALL-E oder wie das heißt, ne? So diese Dinger, wo du einfach eingeben konntest, mach mir so ein Bild. Und der Chameleon, der das Album mit mir produziert hat, ne, der hat da irgendwie so einen Zugriff, so einen früheren Zugriff schon drauf gehabt und hat so gesagt, hey komm, wir probieren da was aus. Und haben da dann halt echt so auch nochmal so zig Bilder ausprobiert mit allen möglichen Begriffen, die das Album halt veranschaulichen könnten. So. Und dann war dieses Bild dabei. Nicht genau dieses Bild, sondern es war ein Bild, das angedeutet hat, ne? So und da war dann auch so dieser biblisch akkurate Engel angedeutet und als ich es gesehen habe, ich dachte, okay, das ist perfekt. Genau sowas in der Art muss es sein. Aber wir hatten gleichzeitig auch, was ein Traum von mir war, den Andreas Marschall angefragt, der ein begnadeter Maler ist und in meiner frühen Jugend meine Lieblingsalbumcover gemalt hat von Blind Guardian. Das ist so eine Speed Metal Band und das waren, die haben immer so Herr der Ringe Musik gemacht und der hatte schon zugesagt oder parallel dazu hat er zugesagt, dass er das Albumcover auch malen würde und dann habe ich so dieses Bild gehabt und habe ihn halt gefragt, hey, könntest du dir vorstellen, dieses Bild als Inspiration zu nehmen und das zu deinem zu machen? Und er hatte Bock und hat uns dann dieses wunderschöne Werk dann geschickt, was ich sehr, sehr feier. Genau, das war die Story so ein bisschen hinter dem Albumcover. Ich mochte das, weil ich so ein bisschen, ich habe mit meinem Vater so vor ein paar Jahren so eine Angewohnheit gehabt, oder er hat mich so dazu animiert, so hey, guck mal, ich fange ein Bild an zu malen. Du nimmst es mit und malst es weiter. So. Und dann habe ich das immer mit ins Studio genommen und wenn irgendwie Schreibblockade oder irgendwie Kopf raucht und so, habe ich mich so an das Bild gesetzt, habe es weitergemalt, habe ich es ihm wieder mitgebracht, wenn ich das nächste Mal bei ihm war und so haben wir das dann immer hin und her gemalt. Ne? Und ja, irgendwie fand ich das aufs Albumcover bezogen, hat mich das dann auch daran erinnert, ne? So, dass das Bild irgendwie zusammen mit einer Art Vaterfigur weitergemalt wird, meine Vision weitergetragen wird. Und das hat sich auch durchs ganze Album gezogen, weil ich habe viele Songs auf dem Album sind auch so entstanden, dass mein Vater halt nach unserem gemeinsamen Urlaub auf La Palma 2019 Hat er angefangen, Musik zu machen. Ich habe ihn dann nämlich so, ich habe ihm so ein kleines Setup, ne? Ich habe ihm so ein Tablet gekauft und so ein Mic mitgegeben und so, hey, hier, du kannst auch Mucke machen, nachdem wir im Urlaub so sein erstes Lied gemacht haben. Und hatte mir immer so seine Texte geschickt, ne? Und die wollte ich eigentlich immer irgendwann mit ihm weiterarbeiten. Aber er immer beschäftigt gewesen, ja, bald, bald, bald und so. Also nicht, dass ich das so gesagt hätte, aber ja, irgendwie hat sich's nicht ergeben, ne? Und dann, als er verstorben ist, hatte ich halt dann diese E-Mails mit den Texten, ne? Und hab dann irgendwann so, ja, hab ich mir gedacht, hey, das ist irgendwie hab ich so den, ich muss die jetzt fertig machen, ne? Ich muss diese Songs in diesem Geist. Es war für mich auch irgendwie so eine Art Trauerbewältigung, dass ich ja dann irgendwie so mit ihm kommuniziert habe in Gedanken, ne? Ich so, hey, was würdest du, wie, guck mal, ich mal jetzt dein Bild weiter und so. Und ja, das war so ein bisschen das Hauptthema dann im Endeffekt auf dem Album. Wie dann so Sachen wie The Witcher oder jetzt eigentlich auch Cry Me a Maybach und so, den letzten Song, den ich rausgebracht habe, sind dann ein bisschen so entstanden, ne? Dass mein Vater irgendwie dann so einen Text mir geschickt hat von wegen, heute mache ich blau und so, ne? Und ich lege nur die Füße hoch und der jetzt so. Dann habe ich seinen Text halt genommen und so weitergearbeitet. So, okay, wie würde ich den weiterschreiben? Oder Cry Me a Maybach war so, er hat einen Song geschrieben, Ich und mein Auto. Irgendwie, ja, habe ich das dann. Ich habe eigentlich noch einen anderen Song gemacht, aber der hat mir dann nicht so gefallen und irgendwie ist dann diese Maybach-Geschichte dann zwischengekommen, zum Beispiel. Oder ich habe noch Stargate ist auch auf dem. Hast du das Album gehört?
Ja.
Ah ja, okay. Okay, geil. Ja, Stargate habe ich zum Beispiel auch so, ne? Er hat so diesen Text geschrieben, du musst durch das Tor gehen und so, das Tor in ein anderes Leben und so. Und dann habe ich genau den dann auch so weiter geschliffen. Welcher Song war es noch? Boah, weiß ich gerade gar nicht. Noch einer. Ja, oh, aber jetzt bin ich abgeschweift, ne? Du hast ja wegen dem Albumcover eigentlich gefragt, aber es ist
Alles
alles so ein bisschen miteinander verwoben gewesen.
gut. Jetzt gerade, wo du schon Stargate angesprochen hast, ich fand den Song gerade auch sehr spannend, weil ich das Gefühl hatte, dass Stargate so ein bisschen so dieser alte Cast so ein bisschen da durchgekommen ist, also dieses Spirituelle und so ein bisschen mehr so diese positiven Vibes, hatte ich so das Gefühl, das ist so ein bisschen der einzige Song, der so das so ein bisschen wieder hervorholt. War das beabsichtigt schon?
Weiß ich gar nicht. Nee, eigentlich nicht unbedingt. Eigentlich nicht unbedingt bewusst. Ich meine, das war so ein, ja, wie gesagt, ne, das war so auch so eine Skizze von meinem Dad, die ziemlich lebensbejahend war und für mich war das so, ja, keine Ahnung, irgendwie so ein, die Hälfte des Textes ist für mich irgendwie so auch so ein Selbstmotivieren. Selbstmotivation beim Joggen oder sowas, ne? Meine Frau hatte so ein hat sich so ein während der Corona-Zeit so ein Peloton-Account gemacht, ne? Die hat sich so ein Peloton-Bike geholt und hat so diese Trainings dann immer gemacht und hatte dann diese App und ich habe die dann auch ausprobiert und bin dann joggen gewesen so damit und dann hat die Trainerin halt so, während ich so joggen war, hat die dann so gesagt so, smile, smile while you're running, show them that you're happy und so, that it don't hurt und sowas. Und das fand ich voll geil, so, ja, geil, dann bin ich so durch den Park mit so einem breiten Grinsen gejoggt und so. Und ja, da gibt's ja auch diese Zeile, ne, behalte dein Lächeln, zeig der Welt, dass du glücklich bist und so. Das war so Fragmente, die sich so in den Song eingeschlichen haben, aber ich habe jetzt mich nicht hingehockt oder so und wollte bewusst dieses Ding machen. Aber es ist auf jeden Fall auch total, ja, es ist volles, wie sagt man, so ein Patchwork, so ganz viele verschiedene kleine Einflüsse, die so eingeflossen sind in diesen Song. Das sind so wie so ein Koffer, auf dem hunderte Sticker sind mit irgendwelchen Sprüchen, heißt es so. Keine Ahnung. Ich weiß auch nicht genau, was der Song will.
Ich muss sagen, bei mir hat es auch sehr gut funktioniert. Ich habe jetzt noch kurz vorher, vor dem Interview, stand ich noch auf dem Balkon, habe eine Tasse Kaffee getrunken und eine geraucht und habe mir halt das Album zum 5., 6., 7. Mal angehört. Und dann kam der Song und ich weiß noch, am Anfang war ich so, okay, das ist jetzt nicht unbedingt mein Fall, der Song. Aber jetzt, als ich den zum 6., 7. Mal gehört habe, ich stand wirklich auf dem Balkon draußen in der Sonne und habe gedanced alleine. Weil ich den, der hat mir auf jeden Fall sehr viel Motivation und Kraft gegeben. Also ich fand, es hat sehr gut funktioniert dann am Ende.
Ja,
braucht ein paar Anläufe, fand ich, aber dann geht der gut rein. Wie wichtig ist dir denn noch so dieses ganze Spiritualitätsthema? Also ist das noch was, was du verfolgst? Weil früher war das ja schon so ein ganz sehr zentraler Punkt bei dir und auch in deiner Musik.
Ja, der ist schon noch wichtig, so, ne? Auf jeden Fall. Stargate ist so auch entstanden, nachdem wir als Orson so eine Bandtherapie gemacht haben. Wir hatten so ein Wochenende mit so Coaches und so, ne, um so Konflikte irgendwie einzudämmen und was auch immer. Und das war auch total spirituell, ne? Das war so angelehnt an diese Heldenreisen-Dynamik von Joseph Campbell. Und da hatten wir echt ein sehr spirituelles Wochenende und ich kam total befreit aus diesem Wochenende heraus und war so voll im Flow. Und da habe ich diesen Song, ich glaube, das war so der erste Tag, nachdem ich wieder im Studio war, habe ich den Song oder zumindest die Hook und die erste Strophe geschrieben. Das war voll, der kam so rausgeschossen irgendwie und hat sich so total spirituell angefühlt in der Entstehung irgendwie, weil das super intuitiv passiert ist, ne? Die zweite Strophe war dann irgendwie ein größerer, ich wusste, ich brauche eine zweite Strophe und die habe ich dann richtig, da habe ich lange nach gesucht und gefischt, und weil ich auch so in diesem spirituellen Flow sein wollte für die zweite Strophe, und das hat sich dann so auch so zusammengebastelt aus zwei, drei übersinnlichen Momenten. Einfach folge dem weißen Hasen und dann fällt man irgendwann in diesen Kaninchenbau. Das ist auf jeden Fall ein sehr spiritueller Song, der mir sehr wichtig ist, und keine Ahnung. Ich bin zum Beispiel für die letzte Sekunde auf dem Song, bin ich so, ich weiß nicht, ich habe mich irgendwie so treiben lassen und bin einfach immer so mit dem Auto so rumgecruised und bin so jedem kleinen Anhaltspunkt, der so irgendwie schön war oder der mich irgendwie angezogen hat, bin ich so gefolgt und habe mich so durch die Straßen treiben lassen. Dann war ich irgendwann in so einem Industriegebiet und bin dann in so ein Firmengelände reingefahren, weil da so ein so ein Neonschild war, ne? Und das war so voll die graue, eigentlich voll die ekelhafte Industriegebiet Gegend, so, ne? Aber da war dieses leuchtende Neonschild und auf einmal habe ich so gesehen, boah, krass, die haben da so ein kleines, wie so ein kleines Privatmuseum. Und da stand dann diese Spirale, in der dann so diese letzten Worte, die ich auch auf dem Song dann sage, so, der wahre Künstler hilft der Welt, indem er mystische Wahrheit preisgibt und so. Und das fand ich so schön, dass es auch in so einem, wie in so einem kleinen Stargate angebracht war. Ne? Man konnte die Schrift auch nicht richtig lesen, man musste so immer so dieser Spirale der Worte folgen und so. Also mir ist Spiritualität auf jeden Fall sehr, sehr wichtig noch, und ich glaube auf jeden Fall an das Übernatürliche, oder nicht das Übernatürliche, sondern eigentlich das Natürliche, was so in Vergessenheit geraten ist, ne, in der heutigen Zeit, so, wozu man vielleicht vor all der Technik und den Robotern und sowas vielleicht noch mehr Zugriff drauf hatte oder so. Keine Ahnung, ich rede wirres Zeug. Spiritualität ist auch schnell wirr irgendwie, finde ich. Es ist so immer so ein schmaler Grat, aber ich glaube auf jeden Fall an Intuition und Zufälle, die keine Zufälle sind und solche Sachen.
Was ich auch sehr spannend fand, ich weiß noch, du hast, glaube ich, in irgendeinem Interview mal gesagt, dass auch eben alles aus einem Grund passiert und auch schlechte Dinge aus einem Grund passieren. Jetzt hattest du ja eben diesen Schicksalsschlag, dass dein Vater verstorben ist, was du ja auch sehr, sehr tiefgehend aufarbeitest auf dem Album, gerade mit Cry Me Maybach und Traurig, wenn du fehlst, was ja sehr, sehr tiefgreifende Songs sind. Was ich mich so ein bisschen gefragt habe, also viele sind ja nach solchen Schicksalsschlägen entweder, dass sie dann erst anfangen, irgendwie gläubig zu werden, oder komplett das Gegenteil und dann sagen so, okay, und komplett am Zweifeln sind. Wie war das denn bei dir? War das dann schon so ein Moment, wo du gezweifelt hast an dem, was du eigentlich glaubst?
Nein. Bei mir war das so, dass ich, also wir sind eine sehr religiöse Familie, ne, so, also sehr christlich, oder meine Familie ist sehr christlich, ne, polnisch, und bei uns war das schon krass, auch voller Glauben, auch dieser ganze Prozess, ne? Also, keine Ahnung, mein Vater hat so in der Kirchengemeinde immer so geholfen, und der hat immer so, in unserer Kirchengemeinde sind indische Nonnen, die er immer zum Flughafen gebracht hat, wenn die nach Hause geflogen sind und sowas, ne? Oder die Familie besuchen und so. Und die waren dann so am gleichen Tag, ne, waren die da und haben für ihn gebetet. Und es war alles sehr, sehr religiös, sage ich mal, ne? So diese ganze Verabschiedungsprozession und alles. Und das war eher wie so ein, war eher so, dass ich gemerkt habe, boah, krass, wie, was das für ein wichtiger Anker auch ist in solchen Phasen dann, weißt du? So, das ist so, boah, krass, jetzt macht das irgendwie alles noch mehr Sinn, weil ich gehe nicht so oft, obwohl in letzter Zeit gehe ich wieder öfter in die Kirche und so. Ich versuche da irgendwie schon irgendwie aktiver zu sein und so. Aber ich hab das nicht immer, ne? Ich find, mir reicht es auch, wenn ich irgendwie meditiere und in den Wald gehe oder sowas, ne? Ich brauche nicht unbedingt jetzt die Religion, aber in dem Moment war ich sehr dankbar, dass da jemand da war, ne? Auch so als ich ihn damals aufgefunden habe und die ganzen Notärzte kamen und so, ne, es kam gleich ein Pfarrer, also ein Seelsorger, der dann auch gleich geholfen hat und so Sachen gesagt hat, ne, so ist jetzt wichtig, dass sie sich an die ganzen schönen Sachen erinnern und sowas, ne, an die ganzen schönen Erinnerungen und ja, keine Ahnung, also für mich war das voll mit eingebunden. Und natürlich fragt man sich, wo ist der Sinn hinter sowas, ne? Und keine Ahnung, dann kann man sich irgendwelche Sachen zusammenreimen und weiß auch nicht, ob es stimmt und sowas, aber boah, keine Ahnung. Also ich habe auf jeden Fall nicht den Glauben daran verloren oder so. Es war eher, ja, weiß ich nicht. Für mich war es trotzdem ein Anker. Und kennst du Schiffbruch mit Tiger, dieses Buch oder den Film und so?
Den Film habe ich gesehen, ja.
Ja, und das ist, ich finde es immer noch so die schönste Geschichte für sowas, ne? Also entweder man hat halt die haarscharfe Realität, in der, Spoiler Alert, halt das passiert, was am Ende passiert. So, oder man hat halt einen Tiger auf einem Boot und solche Sachen. So, ich finde es eine ganz gute Zusammenfassung. Keine Ahnung. Keine Ahnung. Ob das richtig ist, aber es hilft auf jeden Fall mir. So.
Du hast ja auch auf dem Song Cry Me a Maybach genau diese Situation auch beschrieben, die du gerade beschrieben hast, wie das eben war an dem Tag, als dein Vater verstorben ist. Wie schwierig ist es dir denn gefallen, diesen Song zu schreiben? Also war das so, dass du dich wirklich hingesetzt hast und es kam sowieso alles von alleine aus dir raus, weil du es verarbeitet hast? Oder war das eher so ein Song, wo du fünfmal umgeschmissen hast, weil es irgendwie nicht die passenden Worte waren?
Nee, eigentlich nicht. Eigentlich habe ich den relativ schnell geschrieben, als ich ihn dann geschrieben habe. Aber ich habe, das war so eine, der Song war ehrlich gesagt an dem Tag schon da, so. Das war so ekelhaft eigentlich, ne, so an dem Tag, als es passiert ist, kam so meine Frau abends zu meiner Familie so und dann habe ich es ihr so gesagt und alles war ganz schlimm und traurig und sowas, ne? Und dann auf der Rückfahrt zu als wir nach Hause dann irgendwie gefahren sind, hat sie so gesagt, hey, das war wie so eine Fahrt in ein neues Leben gerade, als ich zu euch gekommen bin, ne? Und dann war für mich auch gleich so, boah, krass, das ist so, ich weiß gar nicht, ob ich damals schon daran gedacht habe, wobei wahrscheinlich habe ich echt schon damals an einen Song gedacht und dachte so, wie kannst du jetzt an einen Song denken, so? So richtig selbst angewidert von mir und so. Wie kannst du jetzt an einen Song denken, dass du jetzt so, dass das ein Song sein könnte und so, und hab mich so gehasst für ein halbes Jahr. Aber das so, keine Ahnung. Ich war mal in einem Meditationskurs und da wurde einem so gesagt, hey, wenn ihr während der Meditation so krasse Ideen habt und so, verfolgt die nicht weiter. Wenn es gute Ideen waren, dann bleiben die da. Und wenn die nicht mehr da sind, dann waren das keine Ideen, die für dich bestimmt sind oder sowas, ne? Und ja, ich habe den Gedanken dann wieder zur Seite gedrängt, aber dann so, keine Ahnung, das war 2 Jahre später, ne? Als ich dann das Album gemacht habe im Endeffekt, kam dann irgendwann die Idee auf und ich saß hier in dem Studio mit dem Chris Hirose, der ein ähnliches Schicksal hatte, oder seine Familie hatte ein ähnliches Schicksal, so zur gleichen Zeit, ne? Und wir haben halt so, saßen zusammen, wollten einfach einen Song machen und dann hat sich's mit ihm halt richtig angefühlt, ne? So sich an das Thema zu setzen, und dann war der Song auf einmal da und irgendwie wichtig, und ja, aber es ist alles, ich find's alles komisch, ne, so jetzt auch darüber zu reden und so, ich find's alles immer weird und so, und ich habe auch im Intro, sage ich ja, ne, auch so dieses fake it till you make it till it's fake again, und ich dachte mir immer so, hey, ich rede darüber und es wird dann halt irgendwann mal unecht und es wird nicht mehr wehtun, weil es irgendwas woanders ist, wie es bei den Erfahrungen zuvor mir immer so ging, ne? Mit anderen Sachen, die einem halt so passiert sind. Aber in dem Fall war es halt irgendwie anders. So, ne? Es bleibt einfach so. Es bleibt einfach irgendwie so diese Wunde, und die geht halt nicht weg. Und jetzt reiße ich sie mir die ganze Zeit selber auf. Und ich habe mir auch lange überlegt, ob ich das überhaupt machen soll, aber ich hatte auch so viele Songs halt in der Zeit, die ich anhören konnte, so von Leuten, die auch durch dieses Schicksal oder durch ähnliche Schicksale oder was auch immer, ne, gelaufen sind so oder gegangen sind, und die haben mir so geholfen in der Zeit, und dann habe ich gedacht, ja, dann wird es schon auch irgendwie so seine Richtigkeit haben, darüber zu schreiben und das, ja, mit den Leuten zu teilen, so.
Ja, ein anderer Song, wo das, glaube ich, auch sehr gut zutrifft, der jetzt gar nicht auf dem Album ist und auch gar nicht unbedingt von dir ist, sondern wo du nur einen Feature-Part hast, ist Panik von Simona. Ja.
Ja.
Genau, wo du ja auch über Panikattacken sprichst, wo du ja auch schon auf dem Neue Normal Orsons Track ein Part hast, wo es darum geht. Und ich finde das ganz spannend, weil, also wie gesagt, ich hatte mir zur Recherche halt auch sehr viele Interviews angeschaut, und da gab es so ein Interview von dir bei Rap ist mit Jule, damals Wasabi noch, wo du praktisch ganz am Anfang von dem Interview irgendwie kurz gedroppt wirst, so, ja, du hattest irgendwie eine Panikattacke vorher, und da jetzt auch so in diesen Songs drüber redest. Und normalerweise ist es immer, oder fällt mir das so auf, dass wenn KünstlerInnen über solche Themen reden, dass die dann immer sehr schnell komplett in diese, ja, nicht Ecke gedrängt werden, aber das ist dann immer so, okay, und das ist jetzt, der traut sich über Mental Health zu reden oder irgendwie so. Und bei dir, fand ich, war das immer so was sehr Natürliches, so, dass du, das war irgendwie gar kein großes Thema, hatte ich so das Gefühl, sondern du hast einfach über dieses Panikattacken-Thema so gesprochen, wie als wäre das nicht normal, aber ja, das fand ich sehr beeindruckend, das irgendwie so bei dir zu sehen. Warst du denn in Therapie wegen sowas auch?
Nicht wirklich, nein. Also doch ein bisschen, schon. Also krass, dass du das sagst, daran erinnere ich mich gar nicht, ne? Also damals bei Jule, das war wahrscheinlich, das war die Jamaika, ne?
Genau, ja.
Ja, krass, dass es da auch schon war, aber ja, da hatte ich tatsächlich auch so, ich sag mal so, immer so leichte Schübe. Ich glaube, damals habe ich das auch voll mit Humor genommen. Mich selber, weißt du, so irgendwie, es war nicht so wild, es war so ein bisschen, ich sag mal so Cannabis-inspirierte Panikattacken, die, ich weiß gar nicht, ob das so richtige Panikattacken waren, ehrlich gesagt, so im Nachhinein, vielleicht waren es auch eher so kleine Nervenzusammenbrüche oder so. Also ich hatte das mein Leben lang schon immer ein bisschen beim Kiffen so, ne, dass ich das immer mal wieder irgendwie so komische Sachen passiert sind, dass ich dann da Panik oder so Angstattacken hatte, so, ne. Vielleicht ist das bessere Wort, was das beschreibt. Wobei, wahrscheinlich ist es ähnlich, oder? Ich weiß gar nicht, was da jetzt der Unterschied ist, so. Aber ich glaube, das waren so Angstattacken. Und ich war schon auch, also ich wollte eine Therapie machen, und war dann bei 2, 3 Ärztinnen so, und da wurde mir wurde relativ schnell geholfen, sag ich mal, ne? Also es waren so 2, 3 Sessions, wo ich so Werkzeuge an die Hand bekommen habe, die mir schon sehr geholfen haben. Und eine davon war tatsächlich dann auch dieser Meditationskurs. Wo ich dann so 10 Tage in so einem Schweige-Meditationskloster war. Auch mit Absprache meiner Therapeutin, ne, die so gesagt hat, hey, genau das ist das Richtige, was du jetzt machen kannst. Zieh das durch. Und danach hatte ich eigentlich auch lange keine Probleme mehr, ne? Weil ich regelmäßig dann diese Meditation gemacht habe und das total gut geholfen hat. Ja. Und dann, als mein Papa dann gestorben ist, kam das zurück. Aber noch mal heftiger, ne, so mit, ja, ich habe es mir immer so erklärt, ne, so ich habe ihn vorgefunden und ich war aber total gelähmt, so ich war voll schockiert und Schockstarre und das hat sich dann irgendwie so, das hat sich dann so in meinen Körper reingefressen und war dann die ganze Zeit da und dann habe ich immer so das Gefühl gehabt, dass ich vergesse, wie man schluckt und wie man atmet und sowas, ne? Also ich habe richtig so gemerkt, oh fuck, das funktioniert nicht mehr automatisch. So, das funktioniert nicht mehr automatisch. Was ist das so? Und darüber kam dann immer so diese Angst und dann hat sich das immer weiterentwickelt und dann war ich nochmal bei meinem Therapeuten und der meinte dann aber auch so, hey, mach Achtsamkeitsübungen, ne? Die ich dann aber anfangs vor lange nicht machen wollte, weil ich so das Gefühl hatte, mir geht's dann zu schnell wieder zu gut und wahrscheinlich ist es total der Quatsch, ne, aber ich war so, ich will jetzt nicht meditieren, weil meine Erfahrung ist, wenn ich meditiere, dann fühle ich mich danach so voll geil und es war nicht angemessen für mich so sich jetzt voll geil zu fühlen, ne, aber dann als die Panikattacken kamen und ich dann auch nicht mehr diese Meditationsroutine hatte, wobei mir das trotzdem immer geholfen hat während den Panikattacken. Ne? Die schlimmsten Panikattacken waren dann trotzdem so, wenn ich mich hinsetzen konnte und meditieren konnte, waren die relativ schnell wieder weg. Und ich dachte mir, boah, Alter, ist das nochmal ein anderes Level an Panikattacke. Weil indem ich meditiert habe so und gemerkt habe, okay, das geht weg und es ist wirklich nur irgendwas im Kopf so, das war echt eine neue Qualität. So an boah, was der Körper so von alleine auf einmal für Emotionscocktails und Muskelkrämpfe und sowas auslösen kann, wenn man, das war wild, so.
Ich finde es auch sehr beeindruckend, wie krass du meditieren kannst. Ich war auch auf der Orsons Island Tour damals und in Leipzig und ich weiß noch, ich habe zu der Zeit auch diesen Curse-Podcast halt gehört, wo du ja, glaube ich, auch mal gesagt hast, dass du darüber auch so ein bisschen zu Meditation gekommen bist. Boah, ja. Also ich habe das immer mal wieder versucht, aber nie durchgezogen, auch mit dieser Morning Routine. Ist bei mir immer noch das Erste, was ich morgens mache, ist aufs Handy gucken. Ich probiere es immer mal wieder, mir das abzugewöhnen, aber es ist noch ein weiter Weg dahin. Und deswegen fand ich das so beeindruckend, wie du da während dem Einlass, war das, glaube ich, also so quasi bevor das Konzert angefangen hast, ich habe das erst gar nicht richtig wahrgenommen, dass du da wirklich einfach auf der Bühne saßt und meditiert hast, während da hunderte Leute da reingeströmt sind und gelabert haben und keine Ahnung und Fotos von dir gemacht haben. Und du saßt da einfach so ganz seelenruhig da auf dieser Bühne mit diesem Mantra, wo du, glaube ich, auch noch drüber gesprochen hast und so. Ich fand das sehr, sehr krass damals. Ich dachte auch am Anfang noch so, okay, ist das jetzt irgendwie so eine Inszenierung? Oder was macht der da? Weil ich nicht dachte, dass du da wirklich jetzt sitzt vor den ganzen Leuten und meditierst. Das fand ich sehr spannend. Wie ist denn das eigentlich? Ich weiß, bei Mackes in diesem Pool-Podcast hast du auch erzählt, dass du so immer noch diese Morning-Routine hast, dass du irgendwie so um 4, um 5 Uhr morgens aufstehst. Machst du das heute immer noch so?
Also ich mache das projektbezogen, ne? Also wenn ich jetzt einen Song schreiben will oder ein Album schreibe oder sowas, dann mache ich diese Selbsthypnose mache ich noch. Aber jetzt, ich habe seit das Album jetzt fertig ist, habe ich super wenig Musik gemacht, ne? So diese bisschen die Features oder ich habe ein bisschen mit anderen Artists so geschrieben und sowas, aber für mich selber nichts, deswegen jetzt in letzter Zeit eher nicht. Aber ich habe auf jeden Fall Bock, das wieder zu machen, weil es wirklich für mich total produktiv ist, ne? So diesen festen Rhythmus zu haben, diese feste kreative Insel, auf der man sich austoben kann. Das mache ich auf jeden Fall noch. Und also dieses Meditation-Ding, ne, das ist so krasses Trainingsding, ne? Also ich sag immer, das ist wie Joggen, ne? Wenn du anfängst mit Joggen, so joggst du halt 3 Minuten und bist außer Atem. Und wenn du das aber einen Monat regelmäßig machst, dann ist so eine Stunde halt kein Problem mehr so. Und oder ich weiß nicht, ob ein Monat reicht, aber vielleicht 2 Monate oder sowas, ne? Also es ist alles so eine Übungssache. Und ich hatte halt schon immer so ein Faible dafür. Und als ich dann diesen Meditationskurs da kennengelernt habe oder der mir so empfohlen wurde, das war dann wirklich so nochmal ein Kickoff, ne? Das ist so ein intensives Trainingscamp da, wo du dich dann nochmal, wo dann halt wirklich den ganzen Tag, ne, du sitzt halt wirklich 8 Stunden am Tag so da, immer mit Unterbrechungen, ne? Also du kommst vielleicht 3 Stunden am Stück höchstens. Man darf sich auch immer bewegen und alles, aber das ist dann schon echt nochmal so ein Hardcore-Vorbereitung auf Sitzen und so. Aber es ist halt auch mega lohnend, ne? Also Das ist so eine andere Art von Meditation, weil so in dieser populären in diesen Meditations-Apps und so, wo es dann immer so um diese 10-Minuten Meditation geht und sowas, das ist total das nette Einsteigerding und sowas, ne? Aber um so diese wahre Meditationsqualität kennenzulernen, das ist schon, da muss man echt schon so ein bisschen, also meiner Meinung nach, ne? Und das ist jetzt auch ein bisschen so advanced, das ist so, als würde ich jetzt halt sagen, ne, hey, um dieses riesige Runners High zu bekommen beim Joggen, musst du schon eine Stunde joggen am Stück, damit du in diesen Vibe kommst. Aber es ist schon, hat schon Ähnlichkeiten, ne? Das ist cool, wenn du am Tag eine Viertelstunde joggst. Ist geiler als nichts zu machen so. Aber ich kann echt nur allen empfehlen, mal so 1-2 Stunden zu meditieren und das durchzuziehen, weil das ist einfach total das schöne Erlebnis.
Mhm. Ja, ich wollte jetzt auch wieder, also bei mir ist halt auch, keine Ahnung, ich bin diesen Monat so komplett im Stress und war schon vor 2 Tagen so, oh Gott, der April wird der größte Horror für mich. Und meine Mom dann auch meinte so, ja, hey, aber dann nimm dir doch mal wirklich so 10, 15 Minuten Zeit und versuch mal zu meditieren, so, um dich einfach mal wieder so ein bisschen zu erden und runterzukommen. Und genau in solchen Momenten schaffe ich es dann irgendwie nicht und hänge dann aber trotzdem irgendwie stattdessen 2 Stunden vom Handy. Aber ja, deswegen, ich versuche mir das immer mitzunehmen. Ich meine, ich bin auch noch jung, ich habe noch ein paar Jahre Zeit, um mir das so ein bisschen anzueignen. Aber ich finde das immer sehr, ja, sehr inspirierend, wenn Leute da so krass drin sind.
Ganz hier deine Mama auch?
Ich weiß gar nicht, ob die so, aber ab und zu ja auf jeden Fall. Also mein Vater meditiert auf jeden Fall jeden Tag. Der ist so, steht um 4, 5 Uhr morgens auch auf. Auch aus religiösen Gründen. Also der macht das schon sehr, sehr regelmäßig. Bei dem ist es sehr drin in der Routine. Ja, wie gesagt, bei mir ist das Leben gerade noch ein bisschen hektisch. Aber ich glaube, man kann damit halt schon sehr viel ausbalancieren, so, wenn man das mal drinne hat. Genau, aber ganz anderes Thema. Und zwar, das Album wurde jetzt produziert von Chmeleon, hast du ja gerade schon gesagt. Wie kam denn da der Kontakt zustande eigentlich?
Wir haben uns vor Jahren mal kennengelernt auf einem Festival in unserer gemeinsamen Heimatstadt Reutlingen. Da haben wir mit den Orsons irgendwie gespielt auf dem Uni-Festival so. Und er mit seiner damaligen Band auch. Und da haben wir so ein bisschen gequatscht, aber dann jahrelang nicht gesehen. Und dann hat er sich 2019, glaube ich, haben wir Support Acts verlost auf der Tour. Also wir hatten Support Act dabei, den Odjon. Mhm. Und der konnte in ein paar Städten nicht. Und immer an diesen Gigs haben wir dann den Support Act Slot sozusagen verlost. Ne? So, hey, schickt uns eure Videos. Und da hat der Chmeleon für Stuttgart halt eine Schneeweiß-Cover-Version eingesendet, die richtig geil war. Und dann haben wir gesagt, komm, du spielst im Vorprogramm und so. Und dann kam er rum und auf einmal so, ah krass, wir kennen uns ja, was, Reutling auch. Er hatte noch einen Kumpel von uns dabei, was uns auch total überrascht hat und so. Ne? Und seitdem waren wir dann so im Austausch, sag ich mal. Und dann Anfang Corona-Zeit hat er dann irgendwie so Online-Sessions die ganze Zeit gemacht und hat mich immer angerufen, hey komm, wir machen eine Online-Session und so, scheiß auf Corona, das geht voll einfach und so, hier, ich stelle dir das ein. Und dann haben wir so eine Session gemacht, in der dann ein Ding entstanden ist, Beer for Fear, das auch auf dem Album gelandet ist. Ne? Das war so unser erster Song, den wir zusammen gemacht haben. Und da habe ich dieses Bass-Solo zum Schluss so geliebt. Ne? Ich so, boah, geil, ein Bass-Solo, wie geil ist das denn? Und als ich mein Album so, sag ich mal, Demo fertig hatte, habe ich einem Freund, dem Emanuel Grammanos, habe ich dem das vorgespielt. Und der meinte so, hey, voll geil, aber mach doch, ich höre irgendwie so, vielleicht so ein Live-Instrument, das alles verbindet und sowas, ne? Und dann dachte ich als erstes an Chmeleon und dachte so, okay, der muss auf jeden Song, geil, das ist eine geile Idee, lass mal Chmeleon auf jeden Song einen Bass spielen. Dann habe ich ihn besucht und wollte ihn fragen, hey, spiel mir auf jeden Song Bass, was er dann auch gerne getan hat. Aber irgendwie war der Vibe so geil, dass ich bei ihm reingekommen bin, weil ich hatte mich so, ich habe so mich selbst hypnotisiert für das Album, auch mit dem Damn-Album von Kendrick Lamar. Ne? Ich hab das die ganze Zeit gehört. Ich habe gehört, dass er das Album die ganze Zeit gehört, er hat die ganze Zeit Frank Ocean's Blonde gehört, während er Damn gemacht hat. Ah. Und da dachte ich, das ist eine geile Idee, ich werde jetzt Damn die ganze Zeit hören, während ich Flügelschlag mache. So. Und dann kam ich bei Chmeleon rein und an seiner Wand hingen so zwei Plakate, so what happens on earth stays on earth und sit down, be humble. So, ne? Diese zwei Plakate vom Damn-Album und ich so, boah, fuck, Zeichen und so. Ich bin hier richtig. Und dann habe ich ihm Sag jetzt nichts mitgegeben. Ich so, hey, guck mal, ich habe hier diesen Song gemacht und so. Meinst du, du kannst den so aufs nächste Level bringen? Und dann hat er den Song auch gemacht und es war so, okay, krass, das klingt so geil. Und dann, okay, lass noch eine Session machen, bam, bam, bam. Und auf einmal war ich jeden Tag bei dem und wir haben die Platte einfach zusammen fertig gemacht und sind gute Freunde geworden. Und ja, es hat alles, sich alles so gefügt, ne? War auf jeden Fall sehr nice.
Apropos Sag jetzt nichts, da ist ja auch auf der Albumversion am Ende von dem Song so eine Radio-Abmoderation drauf, so ein bisschen, also mich hat das ganz kurz an diesen New York-Song von Trettmann erinnert, ich weiß nicht, ob du den kennst, da ist auch so eine Abmoderation von Salva Humsi, die das eben so sagt. Was ist denn das für ein... Das ist auch schon ein richtiger Radiosender, oder? Weil mich hat das Soundlogo an irgendeinem Radio, aber ich komme nicht drauf, welcher Radiosender das ist.
Nee, das ist einfach Chmeleon himself.
Okay.
Ja, der bei der Aufnahme hatte die ganze Zeit so in mein Ohr gesprochen. Ja, sing jetzt nochmal diese Line. Und ja, das hast du sehr gut gemeint. Hey, du klingst hier ein Radio, hier eine Radiostimme. Mach mal so einen Radio-Jingle zum Schluss.
Okay, ich dachte, dieser Radio-Jingle würde mir von irgendwo bekannt vorkommen, aber dann habe ich mir das einfach nur eingebildet.
Nee, wir haben das schon irgendwo dann so rausgesampelt oder sowas, ne? Er hat da irgendwas rumgesucht, Radiosounds und so. Und ich meine, jetzt wo du sagst, könnte es sein, dass es so Breakfast Club oder sowas ist?
Ich dachte erst, ob das von Big FM, dieses hin und her kratzende, weißt du, was ich meine? Ob das war das von Big FM, aber dann war ich so, ich weiß nicht, war schon lange nicht mehr in der Heimat und habe da Radio gehört, deswegen habe ich es nicht zusammenbekommen, aber fand ich einfach nur eine lustige Idee und wollte wissen, wer das ist, aber gut.
Ja,
dann
nice.
Haben wir das jetzt.
Bist du auch aus Stuttgart oder was?
Also ich hab 8 Jahre in Schwäbisch Gmünd gelebt.
Ah, okay.
Falls ihr das was sagt, ja. Also so auch Nähe von Stuttgart. Hm. Genau. Bin da aber weggezogen dann nach dem Abi. genau.
Wo bist du jetzt, in Hamburg oder was?
Ich sitze in Leipzig.
Ah, ach so, Leipzig, stimmt, hast du ja gesagt.
Genau. Nochmal zum Sound von dem ganzen Album. Also du hast ja sowieso in deiner Karriere jetzt nicht so diesen einen Sound gehabt, ne? Also es gab ja so dieses Eurodance-Ding, dann Reggae und jetzt auch auf der jetzigen Platte sind auch sehr viel unterschiedliche Sounds. Hast du das Gefühl, es ist schwieriger, wenn man als Künstler so verschiedene Sounds fährt, als wenn man wirklich sagt, so, okay, das ist mein Sound und wenn Leute den Beat hören, wissen die, okay, das ist auf jeden Fall XY. Hast du das Gefühl, du machst es dir selber ein bisschen schwerer damit, so verschieden zu klingen?
Absolut, auf jeden Fall. Das ist ein ewiges Thema bei mir, ne? Ich bewundere das voll, wenn man so seinen eigenen Sound und seinen eigenen Stil irgendwie so findet, dass man so unverwechselbar ist. Aber bisher konnte ich mich noch nicht festlegen, weil es mir einfach auch Spaß macht, so zu arbeiten, ne? Also einfach, wo es mich halt hinführt und aber es ist ehrlich gesagt schon immer noch auch auf meiner To-Do-Liste, so diesen Sound zu finden, der mich definiert und der mich so, ja. Also mein großer Traum ist ja immer noch, einfach ein Genre zu erfinden, ne? Also so, einfach so ein Genre, einfach ein ganz scheiß Genre irgendwie, aber das ist halt nicht so leicht, gell? Ist halt nicht so leicht.
Das ist nicht so leicht, ne?
Ja, yeah, aber es ist immer noch auf der To-Do-Liste auf jeden Fall. Ich überlege, ne? Also ich bin gerade so in den Anfangszüge zur nächsten Platte und ich überlege so die ganze Zeit so, okay, was, diesmal muss es klappen, es muss der Sound sein, endlich. Du kriegst das hin. Lukas, du schaffst das.
Mhm.
Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall das Dümmste, was man machen kann, ne? Oder was heißt das Dümmste? Es ist halt so dieses, ist halt immer so, die Fans so ein bisschen abhängen, so, ne? Also nur die Leute, die so richtig, die so keinen Fick geben und oder genau sowas halt mögen, ne? Dass immer man überrascht wird, so.
Mhm.
Das ist natürlich Ding, aber also wirtschaftlich schlau ist es auf jeden Fall nett.
Gut, aber ich wollte gerade sagen, Chimperator ist ja, hatte ich ja immer noch lieb, also funktioniert es offensichtlich gut genug. Wie schaut's denn eigentlich mit Live-Spielen aus? Weil ich dachte mir so, also gerade Stargate, wie gesagt, weiß ich, direkt beim ersten Mal hören, weiß ich, okay, das wird live auf jeden Fall ein krasser Banger. Gibt's da irgendwelche Pläne dieses Jahr? Irgendwie Festivals oder eine eigene Tour sogar?
Es ist eine eigene Tour, ist in Planung, aber da kann ich leider noch nicht viel mehr dazu sagen. So.
Okay.
Festivals eher nicht. Da hab ich einfach noch keine Bookings reinbekommen, ehrlich gesagt.
Das Splash, ist wenn ihr das hört.
Ja, genau. Hallo Splash. Hier wäre noch eine Weltklasse-Show, die ich euch anbiete. Ja, nee, keine Ahnung, ey. Ich glaube, da bin ich irgendwie zu spät mit dem Album fertig geworden oder so. Das ist immer so. Man muss ja eigentlich immer im November releasen, damit das alles geil vonstatten gehen kann. So. Das habe ich leider nicht geschafft, aber ja, mal schauen. Mal schauen, was die Tour jetzt bringt und dann 24, schätze ich mal, Festivals wieder angreifen und so.
Ja, nice. Ja, und ich habe zum Schluss noch eine Frage, die ich stellen muss. Einfach, wie schaut es denn bei den Orsons aus? Passiert da irgendwann mal wieder was?
Gute Frage. Kann ich nicht beantworten. Das ist, also jetzt, also, wir sehen uns ab und zu, aber jeder macht gerade so sein Ding und keine Ahnung. Ich weiß es echt nicht. Es war noch nie so, es war noch nie so, ich habe noch nie so sehr daran gezweifelt, dass es nie wieder was von den Orsons, also noch nie so sehr daran, noch nie so sehr das Gefühl gehabt, dass es nie wieder was von den Orsons geben wird, ehrlich gesagt. Das ist irgendwie, it's complicated. Also wir sind nicht offiziell getrennt oder sowas, ne? Und es gibt schon irgendwie und wir sind auch im Austausch und so, aber irgendwie sind alle so ein bisschen voneinander abgeturnt und keiner hat Bock gerade irgendwie so richtig Orsons zu machen, so.
Ja,
Das
vielleicht
ist ein
dann
bisschen schade.
in so 20 Jahren so eine Comeback-Tour am besten. Ihr
Ja.
schuldet mir nämlich auf jeden Fall noch ein Konzert. Ich hatte meinem kleinen Bruder, der auch ein sehr großer Orsons-Fan ist, hatte ich
Ja.
ihm 2021 irgendwie zum Geburtstag ein Ticket geschenkt. Und
Okay.
die Tour wurde dann ja aber komplett abgesagt, also auch ohne
Ja.
Ersatzshows. Und ich war so, oh nein. Wir waren dann
Ja.
stattdessen bei BHZ. War
Ja,
auch
ist doch ein
okay.
guter Ersatz.
War auch okay, aber es war auf jeden Fall ein bisschen traurig für uns beide. Hatten wir uns schon sehr drauf gefreut. Aber vielleicht besuchen wir dich dann einfach auf deiner Tour und
Ja, ihr seid herzlich eingeladen.
holen das so ein bisschen nach, wir beide.
Ja, sagst du Bescheid.
Ich sag Bescheid.
Aber weißt du, ja, also ich glaube, irgendwann werden wir schon irgendwas spielen, ne? Das kann bei uns auch immer so schnell gehen. Es ist immer ein Auf und Ab seit Anfang an. Wir trennen uns ja nach jedem Album und dann sind die. Jetzt natürlich, Corona war schon auch nochmal so ein bisschen so ein Neckbreaker, sage ich mal, ne? Weil wir haben bisher immer diese 4 Jahre zwischen unseren Alben gehabt oder so. Und jetzt diese 4 Jahre waren halt so ein aus dem Rhythmusbringer, ne? Und es war eine harte Zeit und jetzt ist alles so ein bisschen kaputt, aber man wird sehen, was die Zukunft bringt.
Aber bis dahin könnt ihr euch auf jeden Fall noch Kaas sein neues Album Flügelschlag anhören, was ich glaube, wenn der Podcast rauskommt, sind es nur noch ein paar Tage. Genau, das gibt es so ein bisschen als Nikotinpflaster, bis es soweit ist. Und ja, damit sind wir auch schon am Ende angekommen. Es war sehr, sehr schön, dass du hier warst. Hat mich sehr gefreut.
Hey, vielen Dank für die Einladung und bis zum nächsten Mal. Viel Spaß mit
Ja,
Flügelschlag, Leute.
genau. Macht's gut. Tschüssi.
Ja, ciao.
Backspin. Podcast.